Willkommen bei The Brain Behind, deinem Podcast für gehirngerechte Kommunikation, mentale Klarheit und smarte Moves im echten Leben. Mein Name ist Anne, Gründerin der Change- und Kommunikationsberatung Constant Change, Creator von The Neuro Groove und Host dieses Podcasts. Hier bekommst du wissenschaftliche Impulse für einen leichteren Umgang mit Druck und Stress und die Message, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist. Vielen Dank fürs Reinhören und viel Spaß bei dieser Episode. Du sitzt abends auf dem Sofa, vielleicht liegst du auch schon im Bett. Wenn du Kinder hast, dann schlafen die vielleicht schon. Der Arbeitstag ist vorbei. Eigentlich könntest du jetzt richtig schön abschalten. Und irgendetwas in dir dreht weiter. Da ist ein leises, nie wirklich aufhörendes Surren. Irgendwas in deinem Kopf findet nicht zur Ruhe. Morgen, vielleicht das Elterngespräch. Ist das eigentlich schon eingetragen? Dann vielleicht im Job der Jahresbericht. Muss der fertig sein bis irgendwann? Was ist eigentlich mit dem Arzttermin von meiner Mutter? Was ist mit dem Gespräch vom Kollegen vom letzten Dienstag und wie soll ich damit umgehen? Was ist mit dem Konflikt, den vielleicht meine Mitarbeiter haben? Haben wir eigentlich noch Milch im Kühlschrank? Und der Kindergeburtstag nächste Woche, habe ich da schon das Geschenk besorgt? Beziehungsweise muss ich da noch an irgendwas anderes denken? Hatte ich irgendwas gesagt? Also du sitzt vielleicht auf dem Sofa oder liegst im Bett oder wo auch immer und gleichzeitig bist du aber in 10 verschiedenen Welten. Vielleicht läuft sogar noch der Fernseher mit Netflix oder sonst irgendwas, nur du guckst es eh nicht wirklich, weil du eben in diesen ganzen unterschiedlichen Welten unterwegs bist. Das, was du gerade vielleicht ein bisschen mitgefühlt hast oder was dir vielleicht auch bekannt vorkommt, das hat einen Namen. Ich mag dieses Wort nicht und gleichzeitig ist es mir ein großes Anliegen, da heute mal drüber zu sprechen. Das ist der Mental Load. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du diesen Begriff auch schon mal gehört hast oder dass den auch auf jeden Fall viele kennen. Und dieser Begriff klingt für viele auch erstmal nach einem coolen Buzzword, irgendwas, was ständig durch die sozialen Medien gedreht wird, wo LinkedIn mitgeflutet wird. Und vor allem klingt das auch nach einem Thema für Paartherapie-Podcasts oder auch so Elternratgeber. Nur, das ist es nicht. Mental Load ist ein neuropsychologisches Phänomen und das hat vor allem auch messbare Konsequenzen für dein Gehirn, für deine Entscheidungsfähigkeit, für deine Emotionen, für deine Gesundheit. Und es betrifft nicht nur Mütter, nicht nur Eltern, nicht nur Frauen, sondern es betrifft jeden, der viel trägt, beruflich wie privat. Und vor allem betrifft es uns alle in diesen Zeiten von Veränderungen, von Restrukturierungen, von viel Unsicherheit. Da sind wir alle irgendwann mal von Mental Load sozusagen betroffen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Brain Behind, dem Podcast für Menschen, die viel tragen, mit Veränderungen umgehen müssen und die Dinge wirklich verstehen wollen und die schon immer mehr über Dinge erfahren wollen, die wir in der Regel in der Schule nicht gelernt haben. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und mein Thema heute ist der Mental Load, diese unsichtbare Last, könnte man schon fast sagen, die dein Gehirn allerdings niemals abstellt. Ich schaue heute gemeinsam mit dir darauf, was Mental Load eigentlich neurologisch und so neuropsychologisch eigentlich bedeutet und was in deinem Gehirn genau passiert, wenn da dieses gefühlte, nie enden wollende Rauschen in deinem Kopf drin ist. Und wir schauen auch auf den Beruf und warum auch gerade auch in einem beruflichen Kontext wir noch sehr, sehr wenig über Mental Load sprechen, das da aber genauso gilt. Und warum gerade in Veränderungs- oder auch Restrukturierungsprozessen oder Transformationen Mental Loads in die Höhe katapultiert wird und was das auch mit Führungskräften macht, mit Mitarbeitenden macht, mit Teams macht, mit ganzen Unternehmen macht. Und ich schaue auch dann natürlich nochmal auf das Private, denn auch wer keine Familie hat, der kennt dieses Phänomen wahrscheinlich viel besser, als er vielleicht selber gerade denkt. Am Ende sage ich dir dann noch, was du ganz konkret tun kannst. Nicht, um den Mental Load wegzumachen, das geht nämlich gar nicht. Aber um aufzuhören, den alleine tragen zu müssen und um zukünftig leichter damit umzugehen. Auch hier wieder kurzer Spoiler. Es geht mal wieder nicht darum, mehr zu schaffen, denn wir wissen auch, dass ja, das Schöne im Mehr liegt eigentlich zu sehen, was weniger eigentlich alles für uns machen kann. Und genau in diesem Sinne geht es auch darum, ehrlich zu sein mit dir und mit anderen und vielleicht aus dem gefühlten Weniger am Ende wesentlich mehr zu machen, als du vorher dachtest. Fangen wir mal mit dem an, was Mental Load eigentlich wirklich ist. Denn die meisten Menschen denken dabei zunächst irgendwie an To-Do-Listen, an Aufgaben und auch an Stress, also an Dinge, die man machen muss. Und Mental Load ist viel, viel mehr. Mental Load ist nicht das, was du tust, sondern es ist das, was du im Kopf hältst, damit du weißt, was getan werden muss. Es ist also das Antizipieren, das ist das Planen, das ist das Koordinieren, das ist das daran erinnern, bevor überhaupt der erste Handgriff passiert. Das ist also wie so eine Art Betriebssystem, das im Hintergrund läuft, auch wenn du schläfst tatsächlich, das ist immer an. Und es gibt eine Forscherin, das ist die Alison Demninger von der Harvard University, die hat das erforscht. Diese Studie ist sehr viel zitiert und die hat das sehr präzise auch beschrieben. Und die unterteilt Mental Load in 4 kognitive Schritte. Also der erste Schritt ist wahrnehmen, dass irgendwas erledigt werden muss. Der zweite Schritt ist überlegen, wie es erledigt werden könnte. Dann der dritte Schritt ist entscheiden, was getan wird. Und schließlich, 4. Schritt, ist kontrollieren, ob es gut gemacht wurde oder eben auch nicht. Und jeder dieser Schritte kostet uns kognitive Ressourcen. Und der Knackpunkt ist, diese ersten 3 Schritte, das Wahrnehmen, das Überlegen und das Entscheiden, diesen 3 Schritten schenken wir eigentlich kaum Aufmerksamkeit. Wir sehen am Ende nur das Ergebnis. Aber das Gehirn hat tatsächlich so in seiner Währung, also hat mit Energie für jeden dieser Schritte schon bezahlt. Und jetzt kommt das Spannende, das Neuropsychologische an diesem Prozess. Das Gehirn hat für all diese Prozesse eine zentrale Ressource und das ist unser Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis, das ist das, was so hinter der Stirn sitzt, so ungefähr, da im präfrontalen Kortex. Und dieser Teil des Gehirns ist auch für Planung zuständig, für Entscheidungen zuständig, für deine emotionale Regulation und für dein rationales Denken. Und dieses Arbeitsgedächtnis, das hat zwar eine sehr hohe Verantwortung, das ist für sehr viel verantwortlich, das kann aber gleichzeitig nur etwa 7 Einheiten an Informationen halten, so nennt man das. 7 plus minus 2 irgendwie. Und jede offene Aufgabe, jeder ungelöste Gedanke, jede antizipierte Verantwortung belegt einen dieser Slots. Ich lasse das mal kurz wirken, denn wenn du mal kurz drüber nachdenkst, was vielleicht gerade alles in deinem Kopf ist, was da für ungelöste Gedanken sind, was da für offene Aufgaben sind, was da für antizipierte Verantwortung zum Beispiel ist, dann wird relativ schnell klar, dass diese Slots sehr, sehr schnell vergeben sind. Und wer eben viel Mental Load trägt, der hat diese Slots den ganzen Tag besetzt und manchmal eben auch in der Nacht. Und was passiert dann? Die Forschung ist da sehr eindeutig. Je mehr unser Arbeitsgedächtnis ausgelastet ist, desto schlechter funktioniert genau das System, das eben auch für die Emotionskontrolle, Stressregulation und auch für unsere klugen Entscheidungen zuständig ist. Und kognitive Überlastung aktiviert auch wieder nachweislich unser Alarmzentrum, die Amygdala im Gehirn. Und gleichzeitig schwächt das wieder die Verbindung zwischen der Amygdala und dem präfrontalen Kortex, also die Verbindung, die verhindert, dass wir auf kleine Dinge überreagieren. So, mit anderen Worten, um das Komplexe jetzt ganz einfach zu machen, wenn du Mental Load trägst, dann bist du oft nicht einfach müde oder gereizt, sondern dein Gehirn verliert buchstäblich die Fähigkeit, ruhig zu bleiben, rational zu denken und flexibel zu reagieren. Und dann so Sprüche auch wie, oh, du bist heute aber empfindlich oder ist dir irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen oder so, ne? Das bekommt dann eine ganz andere Bedeutung, weil das am Ende einfach wieder Neurobiologie ist, weil unser Gehirn überlastet ist und wir einfach gar nicht mehr anders können, als beispielsweise auf kleine Dinge auch mal überzureagieren, weil unser Gehirn tatsächlich schlichtweg einfach überlastet ist. Und es gibt da noch was ich besonders wichtig finde, in dem Zusammenhang auch nochmal sehr deutlich zu machen. Der Mental Load, der hat eine Eigenschaft, die ihn vom normalen Stress unterscheidet. Und Mental Load ist nämlich, also normaler Stress ist natürlich auch was Gefühltes, aber normalen Stress, sage ich, den fühlen wir auch mal im Sinne von, ne, dass wir irgendwie anfangen zu schwitzen oder wir merken, unsere Herzfrequenz geht nach oben oder so. Mental Load hingegen ist unsichtbar. Der ist auch grenzenlos und der ist nie abgeschlossen. Unsichtbar ist er, weil er intern stattfindet, wirklich rein intern. Das ist in dem Sinne kein körperliches Erscheinungsphänomen. Und niemand sieht diesen Mental Load und oft sieht man ihn halt nicht mal selbst. Dann ist er grenzenlos, weil er sich nicht an Arbeitszeiten hält. Der kommt auch überall mit hin. Der kommt auch mit in Urlaub. Der ist auch beim Schlafen noch da. Der ist einfach überall. Und in der Regel ist er auch nie abgeschlossen, weil Mental Load, und das finde ich besonders wichtig, Mental Load ist an Fürsorge gebunden. Und Fürsorge für andere Menschen, für vielleicht auch dein Team, für deine Familie, für Projekte, für Dinge, die dir wichtig sind, Dinge, um die man sich sorgt, die hört in dem Sinne nicht wirklich auf. Das ist genau der Kern des Problems. In dem Zusammenhang möchte ich jetzt sehr, sehr gerne auf einen Bereich schauen, über den auch im Zusammenhang mit Mental Load eben viel zu selten noch gesprochen wird, und das ist der Beruf. Insbesondere, wenn wir mal in unser Arbeitsumfeld schauen, auf die Systeme, wo Veränderungen stattfinden, wo Restrukturierungen stattfinden, wo Transformationen stattfinden. Und aus meiner Erfahrung ist das im Prinzip gerade überall. Überall passieren gerade Dinge in den verschiedensten beruflichen Kontexten. Und du kannst ja mal für dich überlegen, wie das bei dir gerade ist. Ist bei dir auf der Arbeit gerade alles stabil? Sind da viele Veränderungen? Steckt ihr vielleicht in einer Restrukturierung oder einer Transformation? Und vielleicht bist du auch sogar Führungskraft in der Organisation. Vielleicht wird da gerade was umgebaut. Und dann könnte es auch sein, da sind neue Strukturen, da gibt es neue Rollen. Da werden Stellen abgebaut. Da gibt es einen Neuaufbau an Rollen wieder dort. Da gibt es monatelange Unsicherheit. Und vielleicht stehst du komplett in der Mitte zwischen dem Management, das die Entscheidungen trifft, und dann deinem Team, das eigentlich Orientierung braucht, also so eine klassische Sandwich-Position zum Beispiel. Und was passiert in dieser Situation? Dein Mental Load, der explodiert. Denn du trägst in den Augenblicken nicht nur deine eigene Arbeit, sondern du trägst auch die Sorgen deines Teams. Du versuchst, Fragen zu antizipieren, die noch gestellt werden könnten. Du planst Gespräche, die noch nicht stattgefunden haben. Vielleicht hältst du auch Informationen zurück, die noch nicht weitergegeben werden dürfen. Du trägst das Gewicht dieses Wissens um die Dinge, die kommen, die noch kommen werden, die du einfach schon aus deiner Rolle heraus vielleicht weißt. Und du bist dann am Ende auch noch so diese emotionale Pufferzone, ne? Zwischen dem, was da oben entschieden wird und dem, was da unten irgendwo ankommt. Und das ist wahnsinnig starke emotionale Arbeit. Das ist ein Konzept. Das bedeutet, dass der Management der eigenen Gefühle hauptsächlich dafür gedacht ist, damit andere sich gut fühlen. Und gerade in Veränderungsprozessen leisten das Führungskräfte täglich, vielleicht sogar stündlich oder sogar minütlich oder auch in jedem Meeting, in jedem Gespräch. Und das nehmen diese Menschen auch mit nach Hause. Die Konsequenzen davon, also was das wirklich mit unserem Gehirn macht, die sind messbar. Und chronischer beruflicher Stress und zum Beispiel ein Change-Prozess, in dem man gerade drin steckt, der ist per Definition chronischer Stress. Und das verändert nachweislich die Konnektivität zwischen der Amygdala und dem medienpräfrontalen Kortex, das habe ich eben schon erwähnt. Und das zeigt dann, wenn man solche Menschen in so ein FMRT reinlegt, zeigen die Bilder, dass wer einen längeren Zeitraum unter diesem sehr hohen mentalen Druck steht und diesem Druck ausgesetzt ist, der verliert tatsächlich die Fähigkeit zur Emotionsregulation. Und das ist messbar. Das kann man erkennen. Das bedeutet, auch hier, du wirst schneller gereizt. Kleine Dinge bringen dich auf die Palme. Du reagierst über. Mitarbeitergespräche, die früher mal super funktioniert haben, die kosten dich jetzt dreimal so viel Energie. Du bist viel müder. Entscheidungen fallen dir viel schwerer. Vielleicht kannst du die sogar gar nicht richtig treffen. Und das Perfide daran ist, dass das von außen in der Regel niemand sieht. Niemand sieht, wie voll dein Kopf ist, welche Dinge du alle trägst, was da alles los ist. Du funktionierst, du lieferst, du bist präsent, weil da vielleicht auch dieser Fürsorgeaspekt eben noch drin ist. Nur innerlich läuft dein System auf Anschlag, das ist knallrot. Und das betrifft jetzt auch nicht nur Führungskräfte. Ich finde, das ist nur so ein wunderbar plakatives Beispiel, denn da kommt der Druck sowohl so von allen Seiten, so von oben und von unten. Nur tatsächlich, das ist auch Mitarbeitende in Unsicherheitsphasen tragen diesen Load. Ne? Auch so, werde ich meinen Job behalten? Was macht das jetzt mit mir? Was bedeutet die Struktur für mich? Soll ich mich vielleicht irgendwie umorientieren? Was meint mein Chef damit, wenn er sagt, so ja, mal gucken, was jetzt hier noch kommt und es fängt ja gerade erst an. Also all diese offenen Fragen besetzen am Ende wieder diese um die 7 Slots in deinem Arbeitsgedächtnis und das dauerhaft. Und Mental Load in Organisationen ist wahrscheinlich auch eine der am meisten unterschätzten Ursachen dafür, dass Veränderungsprozesse halt auch am Ende scheitern. Weil die Menschen, die diese Strategie umsetzen sollen, auch hier einfach so knallrot sind, ne, wenn wir in unserem Rot-Grün-Modell denken. Also neurobiologisch sind diese Menschen einfach nicht mehr in der Lage, gut zu denken und somit gute Entscheidungen zu treffen und Dinge gut voranzutreiben. Wenn wir den Blick jetzt nochmal aufs Private werfen, weil das ist ja, also das zumindest, wo ich diesen Begriff Mental Load einfach herkenne und vor allem, wo ich den jetzt auch immer wieder höre und um ehrlich zu sein, auch erst seitdem ich Mutter bin eigentlich. Und hier will ich sehr, sehr ehrlich sein und hier möchte ich auch mit so ein paar Sachen mal aufräumen. Denn Mental Load ist, also auch im Privaten, das ist kein neues Phänomen. Er hat allerdings in den letzten Jahren eine Sprache bekommen, ne? Und diese Sprache verändert dann auch diese Beziehung, also die Beziehung, wie wir auch zu diesen Dingen stehen. Und die Daten, die es zu Mental Load gibt, die sind sehr, sehr klar. Und Studien zeigen wirklich konsistent durchgehend, ich fand das sehr beeindruckend, dass in heterosexuellen Partnerschaften Frauen den deutlich größeren Anteil des mentalen Haushaltsmanagements tragen. Und damit ist nicht nur dieses physische Putzen, Kochen, Einkaufen und so weiter gemeint. Ne? Das ist ja auch tatsächlich sogar noch halbwegs sichtbar und auch verteilbar, sondern was damit gemeint ist, ist das Planen, das Antizipieren, das Koordinieren, das Behalten des Überblicks, das Wissen, dass übermorgen der Zahnarzttermin ist, ne? Das Wissen, dass das Kind nächste Woche für das Maifest irgendwas mitbringen muss, das Wissen, dass die Schwiegermutter Geburtstag hat und wir noch ein Geschenk brauchen, das Wissen, dass seit Dienstag der Kühlschrank halb leer ist und ganz viele Dinge, die auch für die Brotzeit gebraucht werden, nicht da ist. Ne? Also der Mental Load, den man eben nicht sehen kann, ist eben dieses auch zu wissen, dass tatsächlich alles auch irgendwann wieder da ist und sich dann eben auch genau darum zu kümmern. So ein Konzept kam auch, also bevor es das Wort Mental Load gibt oder gab, hat man schon mal dieses Phänomen beschrieben. Und das wurde damals in den 80er Jahren als die sogenannte zweite Schicht benannt. Also die unbezahlte Arbeit, die nach der bezahlten Arbeit beginnt. Also quasi die zweite Schicht, die man dann antritt. Nur neuere Forschungen eben, also die Forschungen zu Mental Load, die haben eben dieses Konzept weiterentwickelt und klar gemacht, dass es nicht nur die zweite Schicht ist, sondern dass es insgesamt dieser mentale Hintergrundlärm, der überhaupt gar keine Schicht hat, sondern der einfach immer da ist. Also dieser Mental Load ist immer da, ob du auf der Arbeit bist, zu Hause bist, wo auch immer oder eben auch schläfst, der ist immer da. So und jetzt, und das ist mir sehr wichtig, sehr, sehr deutlich zu machen, Mental Load ist kein Frauenthema, sondern ein menschliches Thema. Es gibt auch Männer, die in ihren Partnerschaften oder vielleicht auch als Alleinerziehender den vollen Load tragen. Es gibt auch Singles, ne? Die haben niemanden, mit dem sie das, was das Leben sonst noch so mit sich bringt, mit dem die das teilen können. Ne? Das gesamte organisatorische, emotionale, das logistische Management des Lebens, ne, das alleine zu stellen. Es gibt Menschen in der Sandwich-Generation, so nennt man das, ne, also die gleichzeitig Kinder und Eltern betreuen zum Beispiel. Es gibt Menschen in WGs, in Freundschaften, in Teams, bei denen es immer diese eine Person gibt, die mehr im Kopf hat als alle anderen. Und genau da ist überall Mental Load. Also Mental Load ist überall da, wo Verantwortung ungleich verteilt ist. Und das eben oft, ohne dass jemand das ganz bewusst entschieden hat. Also hier geht es nicht um Aufgaben, sondern hier geht es um die Verteilung von Verantwortung. Und das Tückische ist auch bei Mental Load, ist, dass der oder die Person, die viel trägt, die merkt es eben oft erst, wenn es zu spät ist. Denn unser Gehirn ist so wahnsinnig anpassungsfähig und das gewöhnt sich an diese Dauerlast und das normalisiert dieses Surren oder dieses ständige Nachdenken, bis irgendwann die Kapazität wirklich erschöpft ist und das System einfach nicht mehr surrt, sondern dann stürzt halt am Ende ab. Also dann können wir nicht mehr. Mental Load ist also das, was dein Gehirn im Hintergrund einfach immer ständig mit am Laufen hat. Und das ist einfach das, was immer da ist. In meiner Arbeit als Beraterin, als Coach, ne, da sitze ich regelmäßig mit Menschen, die so Sachen auch sagen wie, ja, bin ja eigentlich nicht unzufrieden, ich weiß nur nicht, ne, ich bin immer so erschöpft und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Und wenn ich dann aber genauer hinschaue, dann kommen sehr oft ähnliche Muster zum Vorschein. Und das ist häufig, dass die Menschen, die sind nicht unbedingt erschöpft, weil sie zu viel arbeiten, sondern die sind erschöpft, weil sie zu viel tragen. Und das ist dann der entscheidende Unterschied. Zu viel arbeiten bedeutet, ich mache zu viel, ne? Also ich tue zu viel. Und zu viel tragen bedeutet, mein Gehirn ist einfach nie wirklich leer. Da ist immer noch was drinne. Ich denke an tausend Sachen gleichzeitig. Und ich hatte zum Beispiel meine Frau im Coaching, Führungskraft, zwei Kinder, super kompetent. Und die sagte mir dann mal, wir haben dann so ein Erstgespräch, Kontakt gefunden und dann, ne, lasse ich auch mal so ein bisschen berichten, wie es denn so ist. Und dann sagte sie so, ja, ich organisiere, ne, meinen Kalender, Kalender meines Partners auch, den Schulkalender von den Kindern, genau, Kalender für die Arzttermine auch von meiner Mutter, das ist super wichtig bei uns, genau, Urlaubsplanung mache ich. Ja, Haushaltsbudget liegt auch bei mir und ja, also im Job ist auch gerade anspruchsvoll. Ja, wir haben eine Restrukturierung und mein ganzes Team wurde ja durcheinander geschmissen. Da sind jetzt, waren 10 Leute, da sind 8 Leute jetzt dazugekommen und genau. Ja, und mein Partner sagt mir schon, also er hilft mir total gerne, ich soll ihm nur sagen, was er tun soll. Und er hat das so runtergerattert, auch so komplett ohne Vorwurf, also es war alles okay und fast schon so ein bisschen so entschuldigend, als wäre das halt alles total normal, was da gerade passiert. Nur das, was sie da beschrieben hat, das ist nicht immer normal. Das ist ein Gehirn, was krass auf Dauerstress läuft. Da ist ganz, ganz viel Mental Load drinne. Gleichzeitig, das ist jetzt so dieses Familienbeispiel, hatte ich dann anderen Klienten, Single, ne? Der steht mitten im Leben mit seinem Job, hat auch keinen Partner, keine Kinder, ne? Und der hatte so eine ähnliche Herausforderung. Der sagte auch so, ja, ich verstehe gar nicht, warum ich so wenig Energie habe. So, wenn ich mich auch umgucke, ne, habe auch viel zu weniger zu managen als andere. Ich habe ja keine Familie, keinen Partner, habe viele Freiheiten. Das genieße ich auch, total schön. Nur, wir haben uns dann mal angeguckt, was sonst noch so alles eigentlich los war in dem Leben. Und der hatte sehr viele Projekte gerade. Der hatte sehr viele Kunden. Der hat sich um natürlich seine Finanzen und so weiter gekümmert, um die Wohnung, um den Vater, dem es nicht gut geht, um Freundschaften, in denen er oft der Organisator ist und die Dinge in die Hand nimmt. Und da sind wir so ein bisschen tiefer reingegangen und da wurde dem auch klar, der trägt gar nicht in dem Sinne weniger vielleicht als andere, der trägt nur anders und vor allem trägt er die Dinge alleine. Und das ist der springende Punkt hier an der Stelle bei diesen zwei Beispielen. Der Mental Load ist nicht an eine Familie gebunden, sondern auch hier wieder, Mental Load ist an Verantwortung gebunden. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem, was du ganz konkret mitnehmen kannst. Und ich sage dir jetzt auch direkt, was nicht funktioniert. Ich sage dir jetzt nicht, setze deine Grenzen, sage nein, nein, das funktioniert nicht. Das klingt einfach, das ist es aber nicht, weil Mental Load ist oft kein Problem der Entscheidungen, sondern ein Problem der Sichtbarkeit. So, und etwas, das unsichtbar ist, das kannst du nicht verhandeln. Da kannst du keine Grenzen setzen, das funktioniert halt nicht. Aus dem Grund gibt es andere Strategien, wie du und andere Mindmoves, wie du vielleicht zukünftig ein bisschen anders, wenn du merkst, da ist viel Mental Load, mit dem umgehen kannst. Also, das Erste ist, mach mal das Unsichtbare sichtbar. Schreib einfach mal alles auf, was da so in deinem Kopf ist. Das ist eine wunderbare Strategie. Ich mache das für die Arbeit, mache ich das tatsächlich jeden Freitag und jeden Montag. Alle Dinge aufschreiben. Und das ist keine To-Do-Liste, sondern das ist, wenn man so möchte, wie so ein Braindump. Also wo man einfach alles aufschreibt, was im Kopf ist. Und das tut wahnsinnig gut. Ich habe tatsächlich auch bei mir neben meinem oder auf meinem Nachttisch habe ich auch ein Notizbuch immer liegen mit einem Stift. Und auch da, wenn ich abends manchmal im Bett liege, vielleicht kennst du das, da kommen manchmal so Gedanken und die sind dann so da. Und manchmal sind es auch echt gute Gedanken und dann will man die festhalten. Und dann habe ich die Möglichkeit, die festzuhalten. Denn Fakt ist wirklich, was aus meinem Arbeitsgedächtnis raus ist, ist gut. Und dann kann man auch besser schlafen. Also das ist einfach, schreib alles da drauf. Nicht, was du tust, sondern vielleicht, was du auch gerade managst, was du noch antizipierst, was du koordinierst, ne? Was du im Blick behältst. Nicht nur für dich, sondern auch für andere. Und schau mal, wie das für dich ist. Und da werden einfach Slots in deinem Arbeitsgedächtnis frei und es kann gut sein, dass du dich danach ein bisschen leichter fühlst als vorher. Der zweite Mind-Move, der war für mich auch nochmal sehr ausschlaggebend und ich versuche das und ich bin immer noch nicht gut da drin. Und gleichzeitig macht das so viel Sinn. Und der hat echt meine Sichtweise auch nochmal auf dieses ganze Thema verändert. Viele Menschen mit einem hohen Mental Load delegieren irgendwann. So, ne? Weil sie auch sagen, es ist mir gerade zu viel, übernimm du das. Nur, die delegieren oft nicht optimal oder vielleicht sogar falsch. Denn die sagen dann zum Beispiel, kannst du bitte Montag den Arzt anrufen? Ne? Oder kannst du bitte einkaufen gehen diese Woche? Oder kannst du bitte bis Freitag die Präsentation fertig machen? Das sind Aufgaben. Aber die Verantwortung, das Erinnern, das Nachhalten, das Kontrollieren, ob das geklappt hat, das liegt weiterhin bei ihnen. Ich weiß da haargenau, wovon ich spreche. Wir haben das auch schon mal versucht bei uns zu Hause in der Familie, dass ich auch gesagt habe, so hey, okay, ich übergebe dir jetzt die Verantwortung fürs Einkaufen. Ich habe aber nur die Tat übergeben. Ich habe nicht das, was dazu gehört, übergeben. Es hat für mich tatsächlich keinen Unterschied gemacht, ob ich einkaufen gegangen bin oder mein Mann, weil ich trotzdem diejenige war, die antizipiert hat, die die Dinge aufgeschrieben hat, die die Liste gemacht hat. Und dann hätte ich auch selber einkaufen gehen können. Das hat für mich dann auch nicht mehr den großen Unterschied gemacht, denn ich habe nicht die Verantwortung dafür übergeben, sondern nur die Aufgabe. Und wenn ich was komplett übergebe, wenn ich den Mental Load loswerden möchte, dann muss ich die komplette Verantwortung dafür übergeben. Dann frage ich nicht nach, dann erinnere ich nicht, dann antizipiere ich nicht, sondern dann gehört das der anderen Person. Und das fühlt sich, also es fühlt sich echt komisch an, weil wir haben uns ja so dran gewöhnt. Unser Gehirn hat sich ja auch so dran gewöhnt. Das Gehirn geht sofort in diesen Kontrollmodus, was diese Aufgaben dann angeht. Ne? Also Verantwortung abzugeben ist da wahnsinnig schwer, weil wir uns so dran gewöhnt haben. Nur genau darin liegt dieser Mind-Move. Dieses Loslassen bedeutet nicht Versagen oder weniger oder sonst was, sondern das ist am Ende das Einzige, was dein Arbeitsgedächtnis halt wirklich entlastet. Also dieses Loslassen von Verantwortung und nicht nur von der Aufgabe. Und damit geht auch einher, dass man akzeptieren muss in dem Fall, nicht nur darf, sondern wirklich muss, dass Dinge dann auch mal anders gemacht werden, als man es selber gemacht hätte. Und das ist zum Beispiel was, das fällt mir persönlich noch schwer. Und gleichzeitig merke ich aber auch, wenn ich diese Verantwortung, ob das im Privaten oder im Job ist, genauso abgebe, dass es mir wirklich an den Stellen, wo ich das sehr bewusst mache, einfach besser geht. Und der letzte Mind-Move ist, benenne den Load. Sprich darüber. Sprich darüber, was dich beschäftigt, was die Dinge sind, im beruflichen Kontext eben. Benenne konkret die Dinge, die einfach viel sind und was du trägst, also da, wo du kannst, schaff da eine Transparenz, schaff eine andere Gesprächskultur, normalisiere dieses Thema, denn wir haben das alle. Also mach dieses Thema auch verhandelbar und ermögliche dann eben auch deinem Team oder deinem Kollegen genau das Gleiche zu tun. Und im privaten Kontext bedeutet das auch Gespräch über Mental Load Führung, bevor die Erschöpfung, die man vielleicht spürt, zur Krise wird. Und idealerweise spricht man auch darüber nicht, wenn man eben gerade irgendwie schon überlastet ist und in so einem Wutausbruch ist oder sensibel reagiert, sondern halt schon vorher und sich überlegt, okay, was sind Verantwortungen, die halt der ein oder andere abgeben bzw. übernehmen kann. Und das sind natürlich manchmal Gespräche, die sich nicht so leicht anfangen und das kann ich dir versprechen, das sind Gespräche, die sich wirklich lohnen werden und die langfristig eben was verändern. Denn Mental Load, der nicht gesehen wird, der kann auch nicht geteilt werden. Und Mental Load, der nicht geteilt wird, der frisst früher oder später die Person auf, die ihn alleine trägt. Mental Load ist eines dieser Themen, bei denen die meisten Menschen nicken, wenn sie davon hören. So, ja, kenne ich, ja, habe ich schon gehört. Ach Gott, liest man ja überall. Ja, vielleicht auch, ja, klingt nach mir und kenne ich. Und dann gehen sie aber weiter. Und dann liest man das vielleicht auch, man unterhält sich mehr drüber. Und es wird aber in den seltensten Fällen wirklich, ich sag mal, so ernst genommen. Und das ist eben was, wo ich sage, hey, da dürfen wir ein bisschen genauer hingucken. Denn das Leben wartet nicht. Es geht weiter. Es wartet nicht darauf, dass wir irgendwann auf den Trichter kommen, dass das was ist, wo wir uns vielleicht mit beschäftigen dürfen. Denn die Neuropsychologie zeigt einfach, und das nehme ich einfach sehr ernst, das Gehirn passt sich einfach an, das normalisiert sich, das funktioniert so lange, bis es irgendwann wirklich nicht mehr kann. Und der Punkt, an dem das Gehirn nicht mehr kann, der kommt selten mit einer Vorankündigung, sondern der kommt genau meistens dann in den Augenblicken, wenn du es so wirklich gar nicht gebrauchen kannst. Und mich persönlich beschäftigt bei diesem Thema einfach, wie oft ich Menschen begegne, die super intelligent sind, die fürsorglich sind, die mega kompetent sind, die sich selber aber zu allerletzt auf diese Liste setzen. Und die tragen dann den Load und die schauen erst, dass es irgendwie allen anderen gut geht, bevor sie auf sich selber gucken. Und da würde ich dir gerne nochmal diese Flugzeugmetapher auch mitgeben. Im Flugzeug, wenn du schon mal mit dem Flugzeug geflogen bist, dann kommt irgendwann so diese Durchsage von wegen, ja, im Fall, dass der Kabinendruck abfällt, da fallen da so Sauerstoffmasken aus der Decke raus. Bitte ziehen Sie sich zuerst selber die Sauerstoffmaske an, bevor Sie anderen dabei helfen. Und das ist genauso, wenn es um Mental Load geht. Wenn du merkst, es ist zu viel, sorg dich um dich selber. Denn nur, wenn du selber gut bei dir bist, dann kannst du auch einfach gut bei anderen sein. Und sei da einfach nett zu dir oder sei mindestens genauso nett zu dir und fürsorglich zu dir selber, wie du es auch zu anderen bist. Und du kannst eben nur wirklich dann für andere da sein, wenn du auch für dich da bist. Und das ist schlichtweg Neurobiologie. Ich hoffe, du konntest heute wieder etwas für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du mir erzählst, was dich vielleicht an dieser Folge oder was dir besonders gut gefallen hat und was du vielleicht zukünftig, wofür du ein bisschen mehr Platz in deinem Gehirn räumen willst. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und hab noch eine wundervolle Woche. Vielen Dank, dass du heute bei The Brain Behind dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere super gerne den Podcast oder teile ihn mit jemandem, der vielleicht auch davon profitieren könnte. Wenn du ein bisschen tiefer einsteigen willst, findest du in den Shownotes noch einen Link. Da findest du weitere Informationen, Masterclasses und auch Dokumente für dich zum Runterladen und selbst weiterarbeiten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.